ARD Sounds.
Die heutige Folge fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde ich das erste Mal einen Airfryer benutzen oder im Garten ein kleines Kräuterbeet anlegen, weil bezüglich Neurodivergenz und allem, was dazugehört, ist mein Kenntnisstand relativ niedrig. Ich habe da schon viel drüber gehört, gelesen, erzählt bekommen, aber ich habe wenig persönliche Erfahrung damit. Aber das ist ja umso besser, denn das bedeutet, auch ich hoffe, heute so viel Input wie möglich aus dieser Folge mitzunehmen. Und da können wir uns alle glücklich schätzen, an meiner Seite, an unserer Seite, haben wir eine auf diesem Gebiet sehr patente Frau, weil Steffi glänzt da mit Vorwissen. Sie musste sich dafür diesmal weder den Venushügel enthaaren lassen, noch im Brandenburger Nadelwald ihren Eigenurin verköstigen, sondern sie weiß einfach tatsächlich viel über Neurodivergenz. Es ist auf eine Art, es ist eine Gelehrte im Raum.
Ja, das sind die drei Säulen meines Selbstwerts. Waxing, mein eigenes Urin trinken und Neurodivergenz. Übrigens, ich war letztlich, das war ja Ostern, da war ich bei meiner Mutter zu Hause.
Ja.
Und anstatt eines üblichen, kräftigen Drückers,
ja,
nahm sie mich beiseite und sagte,
zeig mal,
ich habe Aloe Vera. Habe ich gesagt, hier wird nicht mehr eingecremt seit den 90er Jahren. Das mache ich jetzt eigenständig.
Also guck mal, jetzt habe ich dir gerade so ein Kompliment gemacht dafür, dass du dich so gut auskennst, zum Beispiel mit Neurodivergenz. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich kürzlich, als ich dich gefragt habe, was meine positiven Eigenschaften sind, ist dir nur pünktlich sein eingefallen.
Ja.
Überleg mal ein bisschen, wer hier im Liebessoll ist.
Entschuldige mal, ich war gerade frisch enthaart. Ich war nicht Herr meiner Frau. Ich war nicht Frau meiner.
Warst nicht mehr die Frau, in die ich mich mal verliebt habe.
Kommen wir zum Thema Neurodivergenz. Dazu gehören so Sachen wie Dyslexie, Tourette, Hochbegabung, Hochsensibilität und so weiter. Also ganz schön viel. Wir drehen uns aber heute schwerpunktmäßig in ADHS und Autismus rein, weil jeder kennt jemanden oder hat sich vielleicht auch selber schon mal gefragt, bin ich einfach nur ein bisschen verbimmelt oder ist das schon ADHS? Und noch viel entscheidender ist, für wen ist das eigentlich ein Problem oder eher eine Chance? Kommt, hakt euch unter, wir nehmen euch mit.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon findet ihr, da wo es hingehört, in der ARD Sounds App, formerly known as ARD Audiothek. Aber der neue Name, finde ich, ist deutlich sexier.
Ja, der hat sich auch schon etabliert. Das Flexikon.
Das Flexikon. Das hat sich noch nicht etabliert. Wie heißt der Podcast?
Ach kommt, ihr könnt diese Leerstelle selber füllen. Ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
ADHS, Autismus und so weiter. Seit wann sind eigentlich alle neurodivergent? Ich möchte vorwegnehmen, uns ist eine super Folge gelungen. Die ist jetzt noch nicht aufgezeichnet, aber wir haben mit super Leuten gesprochen, ja. Macht mich richtig stolz und am Ende werdet ihr alle vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein. Mit euch, mit anderen Leuten. Das wäre auf jeden Fall schön. Es gibt ja Menschenschläge, die sind einem beim Erstkontakt schon mal grundsympathisch. Mhm. Die nehmen sich zurück, die fragen interessiert nach, die sind offen und gesprächig, machen die richtigen Komplimente, die stellen ja Ego nicht so in den Vordergrund. Und dann gibt es diejenigen, die sind laut, die sind unorganisiert, die kommen oft vorne Töcksken auf ein Stöcksken und geben Output, 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 stehen einfach auf während des Gesprächs. Da würde ich mir an dieser Stelle eingestehen, das ist dann so ein Gesprächspartner, das ist keine Liebe auf den ersten Blick. Also da braucht man eine Weile, um da warm zu werden. Und wenn sie dann damit um die Ecke kommen, ja sorry, ich habe ADHS, dann weiß ich auch nicht so genau, ist das jetzt ein Attest für dauernde Nervigkeit? Das muss ja auch mal ausgesprochen werden, das ist ein schwarzer Gedanke. Wir haben den alle bestimmt schon mal so oder so ähnlich gedacht. Und ähnlich verhält es sich natürlich auch mit Menschen im Autismus-Spektrum. Da gibt es nämlich auch einige Muster, mit denen AutistInnen sich jetzt nicht unbedingt für einen launigen, belanglosen Austausch auf dem Weihnachtsmarkt empfehlen. Aber während ihr diese Folge hört, da könnt ihr einfach mal die Frage mitnehmen. Ist das denn überhaupt verpflichtend, so zu sein wie alle? Und wer muss sich denn hier eigentlich an wen anpassen? Das wäre die Fragestellung. Die könnt ihr einfach mal schon so in die Tasche stecken, im Hinterkopf platzieren und am Ende habt ihr vielleicht eine Antwort.
Steffi, erstmal mache ich mir einen Saft auf. Warte. Wir konzentrieren uns so heute auf zwei Sachen. ASS und ADHS.
Kennst du nochmal? Ist das, was man,
sagt man das?
Gegen Husten nimmt. ASS.
Autismus-Spektrum-Störung.
Ach so, entschuldige bitte, ja.
Aber du hast mir gerade, off the records, hast du noch mal kurz erklärt, warum man früher gesagt hat, ADS und ADHS, man hat das unterschieden. Heute unterscheidet man es nicht mehr. Willst du das vielleicht direkt jetzt vorweg einmal kurz erzählen, bevor die ersten Leute schon sagen, ihr sagt das falsch?
Ja gut, dann sage ich das. Also früher hat man gesagt, ADS, das sind die Leute, die eher introvertiert sind, die sich mal so wegträumen, die also eher ruhig sind und ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben können. Und ADHS sind die Nervensägen, die den ganzen Unterricht zum Beispiel durcheinander bringen. Heute weiß man aber, beide haben eigentlich dasselbe im Gehirn, nur die einen, die klären diese Hyperaktivität ins Außen und die anderen ins Innen. Also wir sprechen hier nur von ADHS, damit das einmal von vornherein geklärt ist.
Wir kommen da später auch nochmal genauer zu bei meinem Flexperten, aber so jetzt habt ihr schon mal einmal gehört. Ich wollte vorher eine kleine Runde drehen, wer überhaupt wie betroffen ist in Deutschland und wie sich die Zahlen da entwickeln. Wir fangen mal bei Kindern und Jugendlichen an, da hat die HKK eine sehr aktuelle Datenanalyse zum Thema Autismus-Spektrumsstörung veröffentlicht. Aktuell haben wir etwa 1% der unter 24-Jährigen haben eine ASS-Diagnose. Und ich weiß, das klingt nicht viel, aber zum einen kommt dazu ja vermutlich noch eine undiagnostizierte Dunkelziffer. Mhm. Und die Zahl steigt seit Jahren richtig kontinuierlich. Jungs und Männer sind laut dieser Analyse doppelt so oft betroffen wie Mädchen und Frauen, was zum Teil aber auch daran liegt, dass ASS bei Mädchen oft deutlich später diagnostiziert wird. Und wenn wir mal bei Kindern und Jugendlichen bleiben, haben aktuellen Prävalenzschätzungen zufolge in Deutschland 5% ADHS. Und auch da ist es übrigens so, dass das bei Jungs deutlich häufiger diagnostiziert wird als bei Mädchen. Tatsächlich 4-mal so oft, das finde ich richtig krass. Und was die Zahlen unter Erwachsenen betrifft, ist das ziemlich schwer zu sagen, weil es da wohl laut Experten so eine richtig, richtig, richtig große Dunkelziffer geben könnte von undiagnostizierten ADHS. Aber laut, wo habe ich es gefunden, ADHS-Zentrum haben 1,6 bis 2 Millionen Deutsche diagnostiziertes ADHS plus eben Dunkelziffer, ne, von Leuten, die es vielleicht haben, aber nicht wissen. Es wird ja inzwischen hardcore nachdiagnostiziert, da kommen wir auch noch zu, weil man sich jetzt mal vernünftig damit auseinandersetzt. Also die Zahl wird vermutlich auch noch steigen in den nächsten Jahren. Und bei Autismus gibt es noch weniger belastbare Zahlen bei Erwachsenen. Da geht man, glaube ich, so von 1% der Deutschen aus, aber auch da gibt es undiagnostizierte Fälle. Ich packe euch die Links, ja.
Während deines Wortbeitrags sind es wahrscheinlich auch schon wieder 20 mehr geworden.
Es tut mir leid. Es waren jetzt viele Zahlen, ne? Aber wir müssen da dem Ganzen einen kleinen wissenschaftlichen Sockel wollte ich dem geben. Wenn ihr eingepennt seid und jetzt denkt, huch, was hat sie gesagt, könnt ihr nochmal nachlesen in den Shownotes. Die Zahlen variieren immer so ein bisschen, aber ich glaube, das kommt groß hin. Es soll ja auch erstmal nur ein kleiner Überblick sein, der erstens zeigt, it's a thing. Menschen denken sich das nicht aus. Und vor allem zweitens wird es noch viel mehr a thing werden in den nächsten Jahren. Nämlich, je mehr Menschen, Mediziner, Medizinerinnen, Wissenschaftler sich damit beschäftigen. Also diese Folge bis zum Ende zu hören, soll euer Schaden nicht sein, weil vielleicht merkt ihr auf einmal, ach guck, bin ich vielleicht selbst betroffen. Oder es hilft euch ein bisschen Betroffene ein bisschen besser zu verstehen. Du fängst an.
Nee, du erzählst mal, mit wem du gesprochen hast.
Ja,
wo du gerade so im Schwung bist.
Ach, wo ich gerade schon so viel gesprochen habe und niemand hat zugehört. Dr. André Frank Zimpel.
Jetzt du.
Ja, er ist quasi in Person das Standardwerk zum Thema Neurodivergenz. Der hat ein Buch zum Thema geschrieben. Der leitet das Zentrum für Neurodiversitätsforschung am UKE in Hamburg-Eppendorf. Also der gibt dem Ganzen eine wissenschaftliche Grundlage, aber ich will direkt sagen, das wird nicht so langweilig wie die ganzen Zahlen und Fakten, die ich gerade runtergebetet habe, sondern der hat mir das auf so eine verständliche, warme Art erzählt, dass ich, nachdem ich diese ganzen Infos bekommen habe, ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Gefühl zu Autismus und ADHS bekommen habe. Und so wird es euch auch gehen.
Und du bist trotzdem noch die Frau, in die wir uns alle verliebt haben.
Ich hoffe es.
Ich habe mit Dr. Marc Benecke und seiner Frau Ines Benecke gesprochen. Ich bin schon lange Marc Benecke-Fan. Der ist im besten Sinne ein von der Wissenschaft Besessener. Unter anderem arbeitet er als Kriminalbiologe. Also wenn ich jetzt alle seine Forschungs- und Interessensgebiete vorlesen würde, dann werde ich
schlafen
voll.
Allein.
Dann machen wir eine andere Folge. Und dann noch Ines Benecke. Sie ist diagnostizierte Autistin. Marc Benecke hat meines Wissens nach keine Diagnose, ist sich aber auch ziemlich sicher, dass er im Spektrum ist. Mhm. Ich starte diese Folge mit einer Frau, die diese ganzen ADHS-Klischees, die man so kennt, gar nicht bedient. Im Gegenteil. Sie ist der menschgewordene People-Pleaser. In der Neurodivergenzsprache heißt das Masking oder Camouflaging. Könnt ihr euch jetzt schon mal notieren. Und darum geht's im Kern auch in ihrem neuen Buch. Das heißt Hummelhirn. Ich spreche von Judith Holofernes von Wir sind Helden. Diese Frau hat in den 2000ern, hat ja einfach unseren Traum gelebt. Die war Popstar, ohne die Indie-Würde zu verlieren, würde ich sagen. Die war cool, die ist immer noch cool, schön, nett und hat und hatte alles im Griff, haben wir zumindest gedacht. Judith hat noch nicht so lange eine ADHS-Diagnose. Ich habe ja gerade schon Masking gesagt oder Camouflaging. Das heißt, bei neurodivergenten Menschen sich anpassen, nicht auffallen. Und das Konzept hat Judith Holofernes perfektioniert.
Also auf jeden Fall bin ich, glaube ich, ein klassisches Beispiel für Frauen, die, wenn dann, sehr spät diagnostiziert werden, ne? Weil quasi zu erfolgreich, zu funktional, zu unauffällig, so, ne? Also, dass bei mir immer Leute gesagt hätten, naja, aber du kriegst ja total viel hin. Und ich habe ja auch über Jahre extrem viel hingekriegt und erstens aber natürlich in einem Bereich, der sozusagen maßgeschneidert ist, auf meine Art zu ticken. Und zwar, ohne das zu wissen, habe ich mir halt einen Beruf gesucht, der, sagen wir mal, ganz viele Aspekte davon abdeckt. Und aber ehrlich gesagt, also die Aspekte von dem Beruf, die nicht so dazu gepasst haben, wie ich funktioniere, unter denen habe ich dann auch gelitten und dann habe ich auch zweimal so mir so eine Erschöpfungsdepression eingehandelt, weil eben auch in der Musik sehr viel funktioniert werden muss und sehr viel, weiß ich nicht, Struktur dann doch irgendwie gebraucht wird. Und ich habe das eben versucht, immer beides zu machen, ne? Super kreativ zu sein, ganz hummelig sozusagen in der Art, wie ich meine Kunst mache und gleichzeitig aber ganz verlässlich und brav sozusagen immer alles zu erfüllen.
In ihrem Buch beschreibt sie dieses alles erfüllen immer als nett sein. Also das und das mache ich, ist ungleich nett zum Beispiel. Das war immer so ihre Tageslosung, dass sie mal festgestellt hat, das habe ich jetzt gemacht, das wird hier nicht gutiert, also ist das ungleich nett. Jetzt ist Hummelhirn ein wirklich sehr, sehr lustiges Buch.
Du hast schon gesagt, du hast es schon komplett durchgehört und das heißt, damit wird Judith dieses Jahr deine Spotify Artist des Jahres
war
werden.
War sie ja bei dir schon.
Das war sie bei mir mit ihrem letzten Buch, vorletzten Buch, wie viel hat sie jetzt geschrieben? Auf jeden Fall habe ich es auch mal als Hörbuch gehört und dann war sie mein Artist des Jahres. Zu Recht.
Also wie gesagt, Ihr Hummelhirn ist ein wirklich lustiges Buch und dabei braucht man, glaube ich, aber kein Psychologiestudium abgebrochen zu haben, um zu ahnen, ist gar nicht so geil, wenn man immer überall aneckt, wenn man ständig gemaßregelt wird von LehrerInnen, von seinem Umfeld und so weiter, weil man den Schal im Bus vergessen hat oder die Hausaufgaben, wenn man zu laut gesprochen hat oder zu wenig gesprochen und so weiter. Und das kann einen natürlich vor allen Dingen als Kind ganz schön anfassen.
Ja, absolut. Also ich habe auch, glaube ich, relativ bewusst das Buch eher, weiß ich nicht, auf der leichten Seite gehalten. Ich hatte auch einfach Lust, ein lustiges Buch zu schreiben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht beim Schreiben manchmal dann sozusagen mit der kleinen Judith mich manchmal auf dem Schoß sozusagen irgendwo hinsetzen musste und die Sachen betrauern. Also da sind schon beim Schreiben viele Tränen geflossen, ne? Wenn mir klar geworden ist, wie anstrengend das für mich als Kind war, wie überfordert ich teilweise war, ne? Von diesen Anpassungsanstrengungen.
Ich glaube, das ist das, was die wenigsten Leute auf dem Schirm haben. Das ist wahnsinnig anstrengend, den ganzen Tag das eigene Verhalten zu kontrollieren und dann versuchen, sich auch wirklich sozial angemessen zu verhalten, ohne genau zu wissen übrigens, was sozial angemessen ist. Mhm. Und das ist mega erschöpfend.
Also als Kind habe ich das Gefühl, war ich einfach hauptsächlich verwirrt. Also da hatte ich hauptsächlich das Gefühl, dass ich irgendwelche Regeln breche und seien es nur die Regeln, diese unausgesprochenen Regeln, was bei einem kleinen Mädchen niedlich ist und was nicht. Und dass ich immer das Gefühl hatte, ja, ich krieg für irgendwas Ärger, wovon ich noch nicht mal wusste, dass es eine Kategorie ist. Ach, man kann irgendwie falsch essen, man kann falsch viel lesen, man kann falsch viel sprechen. Also eine Erkenntnis nach der anderen, was man sozusagen alles falsch machen kann. Vor allem natürlich in der Schule. Also ich habe ja diese Diagnose erst seit 4 Jahren. Ich glaube, ich bin einfach ganz viel drüber hinweg galoppiert vorher. Zum Beispiel, wie viel ich mich an einem Tag konzentrieren kann auf Sachen, die mir eigentlich schwerfallen. Oder wie sehr mich manchmal so soziale Situationen überfordern. Und das ist halt schwer, wenn man jemand ist, der das eigentlich gut kann, ne? Und wenn die Leute einen aber immer nett finden und sagen, du kommst so entspannt rüber. Und ich meine, ich habe ja dann auch meditiert, wie blöde, dann konnte ich es noch besser und so, ne? Also ich war auch meistens irgendwie tiefenentspannt sozusagen an der Oberfläche und habe mich dann gewundert, dass ich manchmal an so Erschöpfungsgrenzen rangekommen bin, wo ich dachte, irgendwie, sobald ich kurz innehalte, habe ich das Gefühl, ich bin den Tränen nah vor Anstrengung, vor Erschöpfung.
Es muss ja vor allem so anstrengend sein für eine Person, die viele soziale Kontakte hat, weil sie in der Öffentlichkeit steht, ne? Also sie hat ja in der Wir sind Heldenzeit gar nicht gewusst, dass sie ADHS hat offensichtlich. Und da musste sie sich ja so oft irgendwelchen sozialen Kontakten stellen. Das stelle ich mir total krass vor.
Ich weiß auch noch, wann die hier bei Enjoy war. Mhm. Dann haben immer alle gerufen, oh, Judith Holofernes kommt, die ist ja so nett. Mhm. Da musste ich beim Buch immer dran denken, weil sie ist immer noch eine Person, der die Herzen zufliegen, auch weil sie einfach so bodenständig und freundlich und nett war und ist. Jetzt ist ADHS ja erst in den letzten Jahren so richtig in der Breite angekommen. Vorher war das irgendeine Diagnose für stressige Torbens und Bendixe in der 3C. Ich habe Judith gefragt, ob die Diagnose denn vor 4 Jahren eine Erleichterung für sie war.
Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das für mich ein totaler Durchbruch war. Und Durchbrüche sind ja nicht immer nur einfach. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass ich sozusagen sanfter mit mir selbst sein kann, dass die Tatsache, dass ich mich besser verstehe, definitiv dazu führt, dass ich mich besser behandeln kann. Allein die Tatsache, dass ich jetzt weiß, warum mir manche Sachen schwerfallen. Also ich habe das Gefühl, ich kann meinen Dopaminhaushalt zum Beispiel besser modulieren. Also wenn ich jetzt morgens zum Beispiel aufstehe, dann würde ich jetzt nie im Leben mehr denken, ich mache die schwierigste Sache zuerst, was so ein bisschen so ein klassischer Produktivitäts-Advice ist, sondern ich würde denken, nein, die ersten Stunden verbringe ich damit mit quasi Tipps und Tricks, die ich inzwischen kenne, erstmal meine Hirnchemie in Schwung zu bringen. Und dann wende ich mich den Sachen zu, die schwierig sind.
Das ist übrigens ganz typisch für neurodivergente Personen, dass sie immer Schwierigkeiten mit Übergängen haben. Ich kenne auch neurodivergente Personen und habe das immer so nervig gefunden, wenn die dann so morgens erstmal eine Stunde irgendwie oder eine halbe Stunde ein Hörspiel hören müssen. Aber jetzt weiß ich, dass das wirklich hilft. Übrigens ein Effekt ihres Buches Hummelhirn ist, dass man wirklich nachsichtiger mit sich wird. Also da braucht man jetzt keine neurodivergente Auffälligkeit zu haben. Aber dass man einfach sagt, okay, ich zum Beispiel habe jetzt gesagt, ich kann halt keinen Smalltalk. Bitte.
Ja, das stimmt doch gar nicht.
Tipps und Tricks. Hat Judith gerade erwähnt, wahrscheinlich hat da jeder so seins. Judith hat ihre aus einem geschätzt 5 Kilometer tiefen Rabbit Hole, in dem sie sich ein paar Monate so eingegraben hat.
Was natürlich auch typisch ist für ADHS, ist, dass ich, als ich diese Diagnose hatte, dann in totalen Hyperfokus gegangen bin und das komplette Internet, glaube ich, leer gehört habe an Podcasts. Und inzwischen geht mir mein eigener Insta-Feed zum Beispiel auch auf die Nerven, weil ich langsames Gefühl habe, ich habe es auch alles irgendwie schon mal gelesen. Aber am Anfang war das super hilfreich. Und ich habe so viele kleine Sachen erstens gelernt, aber vor allem auch nur bestätigt bekommen. Also dass man so denkt, eigentlich will ich das seit Jahrzehnten so machen. Und immer labert mir irgendjemand rein und sagt, aber man muss doch nur Gewohnheiten entwickeln. Und da dann irgendwie die Bestätigung zu haben für das, was ich immer schon wusste, nämlich, dass das für mich einfach so nicht funktioniert.
Jetzt habe ich so durchgehört, auch bei den Benekes, zu denen kommen wir ja später nochmal, das wirklich Nervigste für alle neurodivergenten Menschen ist der Satz, nee, du hast doch kein, was weiß ich, ADS oder Autismus. Du bist doch so eine patente Person.
Ja, also ich habe schon auch viel die Erfahrung gemacht, dass Leute skeptisch sind. Und interessanterweise geht der Skeptizismus meistens in Richtung, aber ist dann nicht auch die Gefahr, dass man sich darauf irgendwie ausruht? Ja, und das ist halt so ein Menschenbild, das habe ich noch nie geteilt. Also, dass die größte Gefahr immer ist, dass Menschen sich irgendwie ausruhen könnten. Und das Schlimmste, was passieren kann. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung ist das bei Leuten, die mit einer unerkannten Neurodivergenz aufgewachsen sind, wirklich das geringste Problem, dass die sich zu wenig Mühe geben. Sondern die meisten von uns sind chronisch überanstrengt, ja, tief erschöpft von dem Versuch, Sachen besser zu machen gegen ihre eigene Veranlagung, gegen ihre eigene Hirnchemie, so, ne? Und ich denke dann immer, selbst wenn das Schlimmste eintreten würde, was du jetzt gerade fürchtest, nämlich, dass die Person sich vielleicht mal für 2 Jahre zu doll entspannt, dann geht ganz sicher die Welt auch nicht unter. Also es ist komisch, man merkt so eine Haltung, ne, Menschen gegenüber. Also eine sehr, finde ich, irgendwie auch unerbittliche Haltung. Also und ich kann nur sagen, dass dieses Wissen darüber, wie man selber tickt, bei mir definitiv sofort dazu geführt hat, dass ich Sachen, also natürlich, ja, klar, teilweise, dass man vielleicht auch sagt, sorry, nee, kann ich nicht, möchte ich nicht. Aber auch, dass man natürlich Sachen besser gestalten kann. Ne? Also ich würde sagen, dass ich zum Beispiel, was weiß ich, mit dem Haushalt besser klarkomme, wenn ich weiß, dass mir bestimmte Sachen verfallen und ich die anders machen muss. Und ich nicht sag, oh, es ist halt mein ADHS. Pff, so, ne? Niemand, den ich kenne, tickt so.
Also wir zertifizierte People-Pleaser, Anne und ich, wir schon mal gar nicht. Also wir wollen ja soziale Zugehörigkeit, das ist uns wichtig. Wir wollen Anerkennung und wenn es auch nur das geputzte Cerankochfeld ist oder das gemachte Bett, ne?
Die gesäuberten Steckdosen.
Ah ja, stimmt. Mhm. Also niemand möchte als schlampig gelten oder als unpünktlich, unaufmerksam und dann sagen, ja sorry ADHS, also den musst du mir auch mal zeigen. Da spricht ja auch der gesunde Menschenverstand dagegen. Und dann gibt es ja auch noch die Vorurteile Classics.
Also ich glaube, bei ADHS ist der Grundverdacht Faulheit, bei Autismus ist der Grundverdacht vielleicht so eine Art Asozialität oder so. Ne? Also da stehen, man spürt das, da stehen Vorwürfe im Raum, als würde man jetzt dann irgendwas, was eigentlich doch eine Charakterschwäche ist, endlich freien Lauf geben. Und ich kenne einfach niemanden, der so tickt. Also ich würde mir wünschen, dass Leute neugierig reagieren. Ich würde mir wünschen, dass Leute fragen, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn sie schon sagen möchten, man merkt dir das gar nicht an, dann vielleicht zu sagen, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein. Sag mal, wie du das bewältigst oder wie fühlt sich das an? Und ich habe zum Beispiel mit meinem Mann, dem musste ich das erklären. Und dann habe ich natürlich jetzt für das Buch auch viele Wendungen gefunden. Ne? Also quasi in dem Buch habe ich eigentlich mir selbst erklärt, wie sich das anfühlt. Also dieses Gefühl, dass man eine bestimmte Muskulatur nicht hat, von wo die Leute sozusagen von einem erwarten, dass man die nur ein bisschen mehr anspannen muss. Und man sitzt da und denkt, was denn? Womit denn? Also das fühlt sich an, als würde man versuchen, irgendwie zuzugreifen mit einem Muskel, den man nicht hat oder so. Es ist wirklich, wie anstrengend das ist, kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen.
Ich stelle mir das vor wie ein Leben lang Smalltalk im Aufzug. Jeden Tag musst du 2 Stunden Aufzug fahren und dich mit irgendjemandem über nichts unterhalten. Und du weißt ja, wie das ankommt, wenn man dann sagt,
Ich habe eine Gala
und eine Packung Kippen und da kommt nichts zurück. Oh
Gott. Vielleicht war aber der Kollege ADHSler und dann kann ich ihm das gar nicht vorwerfen, dass er dieses
oder dümmliche oder im Autismus-Spektrum.
Genau, und das ich nicht drüber nachgedacht.
Richtig.
Ich wollte auch nur einen guten Gag machen damals, müssen wir auch mal ehrlich sein.
Man macht 5 Gags, einer zündet, das reicht ja.
Genau. Ne?
Es ist ja so, und da kommen wir gleich sicher auch bei dir nochmal drauf, ADHS, Autismus und so weiter, das sind ja, ich sag mal, Auffälligkeiten, die ja nur deshalb als problematisch wahrgenommen werden, weil sie nicht in gesellschaftliche Normen passen. Und deshalb versucht man die Leute dann irgendwie mit Gewalt einzugliedern. Aber man könnte den sogenannten Spieß ja auch mal umdrehen und sagen, ach, das ist doch cool, so wie es ist, können sich doch die anderen mal anpassen.
Also ich hatte neulich mit einer Freundin, die auch so tickt, das Gespräch, dass wir beide das kennen, dass wenn man zum Beispiel mit jemandem spazieren geht, wir eben relativ sprunghaft kommunizieren. Und wenn ich mit dieser Freundin spazieren gehe, dann ist es ein total flüssiges Ping-Pong. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber es geht alles auf für uns. Aber jemand anderes könnte vielleicht in der Situation denken, du bleibst ja gar nicht bei dem Thema, was ich jetzt gerade mit dir besprechen wollte. Und da geht man dann sofort so ein bisschen in diese Schuld. Ja, tut mir leid, dass ich das nicht kann. Aber man könnte ja auch sagen, ich finde das langweilig, dass wir uns 40 Minuten lang nur über eine Sache unterhalten sollen. Kannst du mal bitte irgendwie ein bisschen kreativer denken? kannst du mal ein bisschen lustiger für mich sein? Also zum Beispiel ich, wenn ich mit Leuten spazieren gehe, möchte ich mich in der Welt bewegen, in der ich mich gerade bewege. Und ich möchte sagen können, guck mal, ein Eichhörnchen. Und dass der andere nicht denkt, hä, aber ich erzähle dir doch gerade von meinem Vater. Also das überhaupt erstmal zu verstehen, dass ich ja auch sagen könnte, ich möchte aber mit dir in der Welt sein. Und nicht nur in deinem Kopf. Dass das auch total berechtigt ist und man das anderen Leuten auch abverlangen darf oder zumindest irgendwie sagen kann, ich bleib bei meinem, du bleibst bei deinem.
Und dann ist das ja sogar so, Menschen mit ADHS, die haben ja auch noch die ein oder andere Superpower.
Ich kenne das in der Kreativität jetzt natürlich im engeren Sinn in meiner Arbeit, aber ich kenne das zum Beispiel auch in Krisensituationen. Das weiß ich, dass ich das teile mit ganz vielen Leuten. Also in der Apokalypse möchtest du an meiner Seite sein. Also das Krasse ist ja, dass Leute mit ADHS oft total überfordert sind davon, einen Anruf zu machen oder eine Nummer von einem bürokratischen Zettel abzutippen. Aber wenn der Flug gecancelt wird oder die Kreditkarte im Ausland nicht funktioniert oder was weiß ich, viele Leute mit ADHS sind dann kommen sozusagen erst auf Wohlfühltemperatur, wenn es ernst wird. Und bei mir, würde ich sagen, waren es zum Beispiel Situationen bei Rock am Ring auf der Bühne. Das sind Situationen, die andere Leute komplett überfordern würden. Und ich werde ganz ruhig und denke, okay, endlich bin ich mal komplett gefordert. Ja, aber ich bin da dann auch tatsächlich ruhig und so, ne? Also das Lustige ist, ich bin eine wahnsinnig ängstliche Kofferpackerin, weil ich irgendwie jede Eventualität vorher ganz schrecklich finde. Und habe das tatsächlich inzwischen gelernt, mich darauf zu verlassen, dass ich eigentlich weiß, dass ich wahnsinnig krisentauglich bin.
Ich hänge an ihren Lippen.
Ich auch. In der Apokalypse willst du an meiner Seite übrigens nicht sein. Ich fand, das war der schönste Satz von ihr. Das kann ich mir total gut vorstellen.
Aber guck mal, du möchtest immer einen Fokus auf deine Stärken legen, aber dann navigierst du mich in diese Richtung.
Stopp! Ja? Singular, auf meine Stärke. Es ist nur die Pünktlichkeit,
nein,
Steffi.
Nein,
und
nein,
darauf
nein. Diesen Überblick und ihr Gefühl für ihre Stärken hat Judith jetzt als Erwachsene, ne? Also hat die sich auch erstmal langsam erarbeitet. Aber als Kind, das muss man sich mal überlegen, ist das alles richtig scheiße. Du bist immer die Nervige, entweder immer mit irgendwas am Rumhühnern oder mit dem Stuhl am Wackeln oder einige summen auch. Mhm. Das kommt natürlich kross im Klassenraum, das lieben sie alle. Oder du träumst dich weg, lässt alles rumliegen, kriegst da ständig einen auf den Deckel. Das alles wissend, auch dass das zu schwerwiegenden psychischen Problemen führen kann, Suchterkrankungen und so weiter. Ich finde, wenn man das weiß, da könnte man doch ADHS-Kindern wirklich mal entgegenkommen. Und das wäre ja mal ein Vorschlag.
Ich finde das Wichtigste, dass es Kindern nicht als Charakterdefizit gespiegelt wird. Das war, glaube ich, für mich das Schwierigste. Und es, glaube ich, fällt Erwachsenen oft schwer. Auch da würde ich mir Neugierde wünschen von Erwachsenen und eine Toleranz dafür, wie unterschiedlich Kinder sein können. Und ich weiß, dass die Gegebenheiten in der Schule meistens nicht so sind, die Kapazitäten nicht da sind und so, ne? Aber es fängt ja schon ganz klein an mit Sachen, die sehr machbar sind. Also loszulassen von so festgefahrenen Ideen, zum Beispiel, was einem Kind hilft, sich zu konzentrieren. Also es sind sehr konkrete Sachen. Kopfhörer erlauben, kritzeln erlauben, Fidgeting erlauben, aufstehen erlauben, wenn es irgendwie möglich ist. Und nicht so festhalten an diesen Ideen, wie Konzentration aussieht. Also das muss ich jetzt noch Leuten erklären, dass ich sage, ich kann mich jetzt besser mit dir unterhalten, wenn ich ab jetzt irgendwas anderes nebenher mache. Und das ist, glaube ich, was in der Schule eigentlich verhältnismäßig leicht herzustellen sein müsste. Was mehr mit der Haltung zu tun hat, die man den Kindern entgegenbringt.
Merkt euch das für euren nächsten All-Inclusive-Urlaub in, keine Ahnung, Fuerteventura, wenn ihr da im Flieger sitzt und da rennt einer irgendwie rum. Denkt an Judiths Worte. Judith Holofernes über ihr ADHS, ihr Buch Hummelhirn hat sie übrigens für alle schwierigen Kinder geschrieben, nicht nur für Kinder mit ADHS oder Erwachsene vielmehr. Und ich finde, das hat bei mir zumindest sehr, sehr gut geklappt. Auch mir hat das Buch tatsächlich ein Stück weit die Sorge genommen, an vielen Stellen im Leben sozial nicht angemessen zu reagieren, weil hier und da habe ich mich da schon selbst erkannt. Hat mich sehr gut unterhalten. Das Hörbuch liest übrigens Nora Tschirner und das ist a fucking match. Und noch eine Sache, Judith Holofernes, wenn ihr der mal eine Freude machen wollt, weil sie hat es verdient, allein für diesen schönen Beitrag hier. Die sammelt interessante Wörter. Ich habe ihr schon eins geschenkt, das habe ich aus dem NDR-Intranet.
Welches?
Das war Personenvereinzelungsanlage.
Mm. Hatte sie das schon?
Nein.
Hatte sie noch nicht.
Und ich hatte es abseits von satirischen Beiträgen auch noch nie wahrgenommen, aber das wird hier genutzt auf dem NDR-Gelände.
Fürs Drehkreuz müssen wir noch zur Erklärung dazu sagen.
Das hätte man sich ja wohl ergoogelt. Wir haben doch so kluge Leute hier am Rohr.
Hä? Ich bin immer noch richtig starstruck. Und ich, kann ich was Privates fragen?
Ja. Mich?
Kannst du es ehrlich beantworten? Hat es gefunkt zwischen euch freundschaftlich? Sag's ganz ehrlich. Ich hab's ja gemerkt im Gespräch, da war eine Chemie, ne? Sag's ganz ehrlich, Steffi, ich kann damit leben.
Nee, kannst du eben nicht. Du sagst immer, du könntest damit leben.
Am Ende wirfst du mir das Jahre lang vor
und dann ist da ein Riss.
Es ist einfach
eine wilde leidenschaftliche Romanze gewesen und zwischen uns beiden, das ist was für immer. Das ist nachhaltig.
Okay. Ich habe nämlich von Anfang an, als du gesagt hast, ja, ich werde Judith Holofernes, da hat es schon einmal im Herzen gezwickt, weil ich wusste, ihr beide, das ist ein Match, da wird sich gut unterhalten.
Aber weißt du, was ich ihr gesagt habe? Ich kann nur mit Leuten, die sehr, sehr pünktlich sind. Das kann sie wirklich nicht einhalten.
Sie kann alles leisten, aber das,
das
nicht.
Das nicht, guck.
Naja. Ich möchte ganz kurz thematisch abbiegen, nur eine Minute. Und möchte ich mal unserem befreundeten Podcast Deutschland 3000 gratulieren, Steffi. Die sind nämlich jetzt das, was wir bisher nicht geschafft haben, und zwar ein Videopodcast.
Naja, also wir haben ja eine Zeit lang so halb motiviert mit Reels, haben wir ja hier was ausprobiert. Da hat Anne dann abends immer mit einer Packung Flips und einer Butni-Lesebrille, hat sie sich dann hingesetzt mit so einer sehr günstigen, sogar kostenlos war die, Videobearbeitungs-App. Zwischendurch musste sie noch vier Werbungen sehen für irgendwelche Online-Games.
Da hat sie das
Beste versucht rauszuholen.
Ja. Komisch, das hat irgendwie medial gar nicht so eingeschlagen. Ja. Ne?
Das werden irgendwann nochmal Liebhaberstücke sein.
Wir hätten es direkt so professionell machen sollen wie Deutschland 3000. Die haben jetzt ein Studio, die haben Leute im Schnitt, die es auch können. Und den Podcast könnt ihr ab sofort also nicht nur hören, sondern auch gucken. Ihr kennt Deutschland 3000 vermutlich. Eva Schulz trifft spannende Leute und die labert denen Infos aus der Tasche, von denen die vorher gar nicht wussten, dass sie die preisgeben würden.
Ein guter Podcast. Die erste Videofolge ist mit Simplicissimus.
Ja.
Jonas ist einer der Gründer von Simplicissimus, einem der größten YouTube-Kanäle Deutschlands, falls ihr den nicht kennt. Allerdings weiß niemand, wie Jonas aussieht. Deshalb ist er in der Folge auch nur so ein animierter Avatar. Aber ganz im Ernst, was heißt hier nur? Alle Leute lieben Avatar.
Ne? Absolut.
Das ist dann quasi auch halb Interview-Podcast, halb Pixar-Film. Wer hat das schon? Hört da mal rein.
Kann man gut mit Kindern gucken. Sieht ganz drollig aus. Nee, das ist wirklich gut gemacht.
Guckt da mal rein und wenn ihr diesen neuen Deutschland 3000 Kanal bei YouTube abonnieren würdet, dann würden die sich sehr freuen. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die haben da ein bisschen was investiert.
Ja.
Das sieht man, das kann man auch mal loben. Und das geht am besten mit einem Abonnement.
Genau. Dass unsere Video-AG-Reels nicht belohnt wurden mit Likes, das ist okay. Die waren schäbig und amateurhaft von mir. Den ziehe ich mir an. Aber der Deutschland 3000 YouTube-Channel, der ist Qualitätshandwerk. Und da lasst ihr mal ein Abo da. Findet ihr, und das wird euch überraschend, bei YouTube. Und Deutschland 3000 findet ihr natürlich in der ARD-Sounds-App. Falls ihr den doch noch einfach nur hören wollt, das ist ja nach wie vor keine Straftat. Und damit kommen wir zu Dr. André Frank Zimpel, das Standardwerk zum Thema Neurodivergenz. Eine Expertise aus Fleisch und Blut ist er. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema. Es heißt Wahnsinnig intelligent, die Potenziale neurodivergenter Menschen. Und er leitet das Zentrum für Neurodiversitätsforschung in Hamburg-Eppendorf. Und er hat von unserem Tschetscher Peter, Hamburgs Bürgermeister, eine Urkunde, Steffi, für 40 Jahre Hochschuldienst bekommen.
Guck mal, ich hätte am Anfang abgeschaltet, aber jetzt bin ich drin.
So.
Stark.
Wir hätten keinen besseren Flexperten kriegen können, ehrlich gesagt. Und wir gehen direkt rein mit der provokanten Frage, warum sind denn plötzlich alle neurodivergent? Dr. Zimpel.
Ja, es gibt drei Gründe dafür. Es sind nicht alle. Es sind nach unseren Schätzungen etwa jede siebte Person. Um das kurz zu erklären, könnte man sagen, wir kennen viel mehr Sterne im Universum. Das bedeutet nicht, dass laufend neue Sterne entstehen, sondern es bedeutet, dass die Teleskope besser werden. Und genauso könnten wir erstmal Grund Nummer eins setzen, die Diagnostik hat sich verbessert. Dann gibt es einen zweiten Grund. Das liegt daran, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung gestiegen ist für Neurodivergenz. Also Menschen wissen mehr darüber und es werden mehr Verdachtsdiagnosen gestellt. Und diese Verdachtsdiagnosen sind immer die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Diagnose getroffen werden kann, wenn es sich um nicht sichtbare Behinderung handelt. Darum ist der allgemeine Ärger über Verdachtsdiagnosen aus meiner Sicht völlig unbegründet. Erstmal haben wir verglichen mit dem englischsprachigen Raum wahrscheinlich nur die Hälfte aller neurodivergenten Menschen überhaupt diagnostiziert. Es handelt sich also keinesfalls um Modediagnosen, sondern es handelt sich um einen Bereich, wo sehr viel Luft noch nach oben ist. Die Wartezeiten für Diagnosen sind sehr lang. Bis zu 2 Jahre muss man darauf warten. Viele werden dadurch vergrämt und befassen sich mit ihrer Verdachtsdiagnose nicht weiter. Der dritte Grund ist, dass durch Inklusion und Hightech-Zentren sich die Lebensbedingungen für neurodivergente Menschen verbessert haben. Es ist so, dass also Menschen, die früher eben ausgegrenzt und separiert worden in der Gesellschaft, heute ein Auskommen finden, mitunter ein sehr gutes Auskommen. Gerade in Hightech-Zentren können wir das nachweisen und dann auch Familien gründen, erfolgreich und damit ihre Gene weitergeben.
So, und das ist ja erstmal was Gutes. Also als Krebspatienten zum ersten Mal Chemo- und Bestrahlungstherapien machen konnten in den, weiß ich nicht, 40ern, hat ja hoffentlich auch keiner gesagt, ach, jetzt haben sie alle Krebs. Also den Fortschritt kann man ja mal umarmen. Die Begriffe Autismus und ADHS haben viele von uns ja regelmäßig im Insta-Feed. ADHS zum Beispiel, wenn ihr Malte Zierden folgt, Julia Knörnschild, ich glaube Thorsten Sträter auch, habe ich so recherchiert. Aber was bedeutet denn erstmal Neurodiversität? Vielleicht erstmal ein kleines Onboarding nochmal zur Begrifflichkeit.
Also Neurodiversität ist etwas, was vielleicht die härteste wissenschaftliche Tatsache ist, die wir überhaupt haben. Das ist vielen nicht so klar. Also das menschliche Gehirn ist nachweislich das komplexeste Organ, was die Wissenschaft überhaupt beschreiben kann. Das menschliche Gehirn besteht aus circa 86 Milliarden Nervenzellen. Jede Nervenzelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt. Jede Nervenzelle geht so 1000 bis 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen ein. Das sind im Durchschnitt 5.500 Verbindungen. Wenn ich die mit 86 Milliarden multipliziere, komme ich auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Das bedeutet, ein Kubikmillimeter Gehirn enthält mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Das heißt, es gibt keine zwei Gehirne, die sich gleichen. Das heißt also, jedes Gehirn ist neurodivergent.
Ich habe gerade geguckt, woher Dr. Simpel herkommt, weil wir uns gerade beide dabei ertappt haben, das Wort Gehirn zu gucken. Er kommt aus Magdeburg. In Magdeburg sagt man nicht Gehirn, sondern Gehirn. Aber stimmt. Das ist okay.
Das stimmt. Hier die Kaulitz-Brüder kommen nicht aus Magdeburg,
aber
oder?
Auch aus der Nähe. Aber sagen die auch Gehirn?
Nee, die sagen, was sagt denn der eine immer? Der sagt, Tom sagt immer...
Hör nichts, dör nichts.
Ja, er sagt auf jeden Fall, es gibt so ein
zu
Wort.
Zu Mör oder zu Dör.
Irgendwie sowas. Ja. Also Neurodivergenz an sich ist... Es ist so kompliziert. Also es ist keine konkrete Diagnose. Es ist alles ein bisschen komplizierter. Bitte, wenn
ihr könnt. Ich finde es eigentlich relativ einfach. Kein Gehirn,
nimm es ihm doch nicht
kein
vorweg.
Gehirn gleich dem anderen.
Im Alltag wird es benutzt, neurodivergente und neurotypische Personen gegenüberzustellen. Und hier müsste man eigentlich, nur das ist sprachlich so aufwendig, reden von neurodivergent gelesenen Menschen und neurotypisch gelesenen Menschen, weil das ist ein kulturelles Phänomen. Das heißt, es hängt von kulturellen Erwartungen, Normen und Standards ab, welche Personen als neurodivergent gelesen werden und welche Personen als neurotypisch gelesen werden. Zum Beispiel wird heute Linkshändigkeit nicht mehr so als Neurodivergenz gelesen, weil man die öffentliche Aufklärung ist so weit, dass man Linkshändigkeit akzeptiert und akzeptiert hat, dass eine Umerziehung sinnlos ist. Darum denkt man bei Linkshändigkeit und Neurodiversität gar nicht so zusammen, obwohl das auch immer noch eine Form der Neurodivergenz darstellt.
Meine Oma hat immer gesagt, Leute, die mit links schreiben, die sind falsch. Also die sind hinterlistig. Das hat meine Oma noch gesagt. Die ist jetzt nicht mehr unter uns.
Also Ja. Jetzt, ich kann mit beiden Infos nicht umgehen. Ich wollte nämlich gerade was Böses über deine Oma dann sagen. Aber nee, wenn sie nicht mehr unter uns ist, tut es mir auch wieder leid. Sie war ein Opfer ihrer eigenen Zeit.
Sie war ein Opfer ihrer eigenen Zeit. Sie hat mir auch keine schwarze Babypuppe geschenkt. Wir wollen da
okay,
den Mantel des Schweigens drüber
legen. Wir drüber. Mhm. Also Linkshändigkeit, hat er gesagt, ist soweit etabliert. Die Umwelt hat sich ja irgendwie mit so Dosenöffnern und Linkshänder-Nagelscheren darauf eingestellt, aber bei...
Es war eine schwere Bürde.
Es hat auch einige Jahre bis Jahrzehnte gedauert, aber bei ADHS ist das anders. Also Hochsensibilität, Autismus, Tourette, von den Menschen, die das haben, wird irgendwie erwartet, dass die sich bitte einstellen auf die Umwelt. Mhm. Es gibt ja so ein Krankheitenverzeichnis, ICD-10, ne?
Ja, das heißt ICD-10 und ICD-11 ist, glaube ich, seit ungefähr 20 Spargelzeiten in der Mache.
Okay, und ICD-10 mhm. oder in der ICD-10 wird Neurodivergenz als eine Störung definiert. Und das sieht die Forschung aber anders.
Die Neurodiversitätsdefinition geht davon aus, dass diese Menschen anders sind, aber vollkommen richtig im Kopf. Die Umwelt passt nicht. Also ihre Gehirne sind vollkommen, aber... Die Umwelt führt dazu, dass sie einem großen Stress ausgesetzt sind. Ich vergleiche das immer gern mit tauben Menschen. Taube Menschen wurden früher gezwungen, sich auf die Hände zu setzen und Lippenlesen zu lernen. Und das bedeutet, dass sie ihr Gehirn für etwas verwenden mussten, was so schwer ist, dass man sein ganzes Leben nur eine Sache lernen kann, nämlich sich an die Lautsprache anzupassen. Indem man Lippenlesen lernt. Und wenn man ganz, ganz, ganz erfolgreich ist darin, dann kriegt man nur die Hälfte aller Kommunikation mit. Also ein ganz schlechter Deal für diese Menschen. Die konnten also ihre Potenziale nicht entwickeln. Ja, die Gebärdensprache dagegen lernt sich für taube Menschen genauso leicht wie die Lautsprache für Hörende. Deshalb sprechen taube Menschen auch von Audismus. Audismus ist jetzt nicht sächsisch für Autismus, sondern für die Überlegenheit der hörenden Gesellschaft, die paternalistisch tauben Menschen vorschreiben will, was für sie richtig wäre. Ja? Und Gleiches wünschen wir uns für neurodivergente Menschen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, nicht durch ständiges Masking und Camouflaging ihr Gehirn so zu überlasten, dass sie ihre Potenziale nicht entwickeln können.
Ich finde, anhand seiner Beispiele kann man sich ja schon mal selber überlegen, auf welcher Seite der Geschichte man stehen will. Nachher will man derjenige sein, der gesagt hat, Nagelscheren für Linkshänder, das ist ja wohl das allerletzte, mhm. beziehungsweise die tauben Menschen sollen mal gefälligst das lernen, was wir alle schon können. Oder möchte man ihnen die Tür öffnen zu einem lebenswerten Leben? Könnt ihr euch ja mal überlegen, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Ihr habt ja noch die Chance, weil ADHS und Autismus, da haben wir ja noch nicht zufriedenstellende Lösungen.
Ja, wir kommen jetzt zum Autismus. Damit fangen wir jetzt mal an. Also Autisten werden ja oft als Menschen wahrgenommen, die am liebsten so für sich sind. Prominentes Beispiel aus der Popkultur, Sheldon Cooper, Big Bang Theory. Keine Sorge, ich weiß wohl, dass es ein überzeichneter Seriencharakter ist, aber ich glaube, viele haben autistische Menschen exakt so abgespeichert, oder?
Ich kenne eine Therapeutin, die das auch immer als gutes, die sich damit beschäftigt, ja. Die das auch immer als gutes Beispiel.
Ja, den kennt, glaube ich,
das
einfach
ist vollkommen
viele.
In Ordnung.
Genau. Ist es denn so, dass das tatsächlich alles Einzelgänger sind?
Oft ist es genau umgekehrt. Also wir sehen Menschen, wir bezeichnen Menschen als autistisch, als Personen, die gern allein sind, sich gern zurückziehen. Unsere Forschung zeigt aber das Gegenteil. Das zeigt, dass Menschen im Autismus-Spektrum die gleichen sozialen Sehnsüchte und Wünsche wie alle anderen Menschen haben. Das Problem ist nur, dass sie in einer intensiveren, fragmentierteren und aversiveren Welt leben. Sie sind in der Situation der ständigen Reizüberflutung und gewisse soziale Situationen führen zu so viel Reizüberflutung, dass sie ihr Gehirn schützen müssen. Also um keine Angststörungen und keine Depressionen zu entwickeln, ziehen sie sich zurück.
Übrigens, das mit der Reizüberflutung, das hört man relativ häufig. Ich komme auch gleich nochmal da drauf, weil ich nämlich auch Ines und Marc Benecke gefragt habe, was das überhaupt ist, eine Reizüberflutung. Geduldet euch.
Eine ähnliche Fehldeutung wie die bei Autisten gibt es auch bei ADHS. Die Leute mit ADHS, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, werden ja meist als entweder extrem hibbelig oder verträumt wahrgenommen oder so abwesend. Vor allem Mädchen.
Die lernen, dass Hyperaktivität von ihnen bei ihnen nicht so akzeptiert wird und dann verlagern sie die Hyperaktivität nach innen. Na, die träumen dann von spannenden Dingen in der Zeit und sind natürlich nicht ganz bei der Sache. Und die schulischen Leistungen leiden natürlich auch drunter, wenn man also ständig hyperaktiv in seinen Gedanken ist. Und andere externalisieren die Hyperaktivität, indem sie herumlaufen, sich bewegen, Scherze machen, sportlich aktiv sind, was auch immer. Wieso sind die so? Der Chemiker Leandro Panizzon in Basel hat den Wirkstoff Methylphenidat entwickelt. Und der hat den zuerst an seiner Frau ausprobiert und die sagte, ja wunderbar, ich kann besser Tennis spielen, wenn ich. Und darum hat er, weil seine Frau mit Vornamen Rita heißt, hat er den Wirkstoff Methylphenidat als Ritalin bezeichnet. Na, das ist so. Und dieses Ritalin ist ein Aufputschmittel. Und jetzt wird's komisch. Die Zappelphilippinas und Zappelphilips kriegen ein Aufputschmittel, weil wir wieder Wesen und Erscheinung verwechseln. Das heißt, hyperaktive oder gedanklich hyperaktive Menschen sind in Wirklichkeit ständig dabei, sich wach zu halten. Darum ist Entspannung für Menschen im ADHS-Spektrum Stress. Die brauchen sozusagen Aktion, entweder in Gedanken oder im Handeln, um ihr Gehirn wach zu halten.
Das wusste ich überhaupt nicht. Übrigens hat Judith Holofernes mir erzählt, sie würde auch gerne Methylphenidat nehmen. Mhm. Hat es aber auch schon mal ausprobiert, aber bei ihr sind halt die Nebenwirkungen so heavy. Aber sie wird das jetzt mal ausprobieren, was ihr wirklich sehr, sehr gut geholfen hat.
Ich wusste nicht, warum das Ritalin heißt. Das ist so ein Klugscheißerwissen, was ich jetzt mit ins Leben nehmen werde. Also auf jeden Fall neigen Menschen im ADHS-Spektrum auch so zum Risiko. Wenn ihr jetzt seit 50 Minuten mit offenem Mund vorm Podcast sitzt und denkt, Himmel hilf, ich fühle mich da gemeint und beschrieben und verstanden von dem, was Judith gesagt hat, von dem, was Dr. Zempel sagt. Es gibt ziemlich viele Standardtests im Netz inzwischen. Und wenn ihr da gut abschneidet, dann kann man ja mal einen Termin machen in einer Praxis, die wahrscheinlich keine Neupatienten mehr aufnimmt. Aber da müsst ihr einfach dranbleiben. So, es ist ja immer irgendwie so, dass man erstmal keinen Termin kriegt, aber da muss man sich, glaube ich, drauf einstellen und dann irgendwie hartnäckig dranbleiben. Und um einen kleinen Image-Rebrand zu machen, Leute mit ADHS sind übrigens nicht nur auffallend häufig straffällig, sie sind auch noch ultra kreativ.
Ja, ich denke immer die J.K. Rowling und die Cornelia Funke, wenn man deren Geschichten liest, die sind, also zumindest erfüllen sie alle Kriterien für Fantasiegeschichten für Menschen im ADHS-Spektrum. Ich will jetzt keine Ferndiagnose stellen, aber ich will nur sagen, solche Fantasie wie bei diesen beiden Bestseller-Autorinnen finden wir oft bei Mädchen und Jungen im ADHS-Spektrum, wenn sie eher diese Tagtraumvariante haben. Also deren Tagträume sind voller spannender Wendungen, fantastischer Elemente und so weiter, die ihnen helfen, ihr Gehirn wach zu halten.
Man muss da natürlich trotzdem jetzt keine Anti-Transgender-Aktivistin werden.
Ich will werden wie J.K. Rowling, auf gar keinen Fall.
Bitte nicht. Es gibt ja aber auch gute Beispiele für ADHS. Ne? Justin Bieber, Emma Watson, Judith natürlich. Vorhin schon genannt, Malte Zierden und so weiter. Und berühmte Autisten gibt es ja auch. Albert Einstein soll Autismus gehabt haben, das hast du mir erzählt, Steffi. Dan Aykroyd, Elon Musk, weiß jetzt nicht, ob das so ein Role Model ist. Das würde ich eher so behandeln wie J.K. Rowling. Auf jeden Fall ist so Öffentlichkeit, Prominenz in Anführungszeichen für Autisten eher untypisch. Also, dass sie da einen guten Umgang mit haben und sich damit wohlfühlen, weil autistische Kinder sind eigentlich diejenigen, die
den Blickkontakt nicht so aktiv suchen wie andere, weil also aus Gesichtern zu viele Informationen auf sie einströmen. Kinder, die eine hohe Wiederholungstoleranz haben, also die immer das Gleiche bevorzugen und Änderungen eher als Stress erleben und nicht als spannende Herausforderung, deren Spiele sehr vorhersagbar sind, die sich Themen suchen, die unveränderlich sind. Also zum Beispiel ein Mädchen am Autismus-Spektrum interessiert sich für das alte Ägypten, ne? Weil sich da die Forschung nicht laufend was ändert. Also die Kinder haben besonders ein Interesse an den gleichbleibenden Dingen, nicht so sehr an den spannenden Neuentdeckungen. Das gilt auch für das Sozialverhalten. Es gibt also Regeln im Sozialverhalten sind sehr unscharf. Es gibt also so Mode oder sowas, das sind sehr unscharfe Dinge. Und für Menschen im Autismus-Spektrum, die zu exakt auf solche Dinge eingehen, kommen da schnell, wie man in Hamburg sagt, durch den Tüdel, denen verrauscht das. Und dann haben sie natürlich soziale Probleme, weil sie dann Erwartungen, Standards und Normen nicht erfüllen. Und sie brauchen länger dafür, sie können das, sie machen das dann auch viel besser, nach unserer Forschung, aber sie brauchen dafür Zeit, Gelegenheit und gute Bedingungen.
Vielleicht müssen wir uns ein bisschen ändern.
Ja, vielleicht muss die Schule sich auch ein bisschen ändern. Da hätten wir dann am Ende auch alle was davon, weil das Autismus-Spektrum hat mitunter auch wirklich super, super Benefits. Und bei ADHS ist es eben diese starke Kreativität.
Man schätzt, dass an der KI-Entwicklung zu 30% Menschen im Autismus-Spektrum beteiligt waren. Also weil dazu kommt noch eine zweite Fähigkeit von Menschen im Autismus-Spektrum, eine hohe Wiederholungstoleranz. Die können sich immer wieder mit dem Gleichen auseinandersetzen. Und diese Wiederholungstoleranz führt natürlich dazu, dass, wenn es gut läuft, Begabungen entstehen. Man weiß aus der Begabungsforschung, dass man, wenn man eine Begabung in einem Gebiet entwickeln will, muss man sich täglich 3 Stunden, 10 Jahre lang mit derselben Sache befassen. Also wenn ich jetzt noch richtig gut Cello spielen können möchte, sodass das Publikum nicht wegläuft, wenn ich auf der Bühne sitze, dann müsste ich jetzt 3 Stunden täglich Cello üben und das 10 Jahre lang. Solche Perfektionen erlangen Menschen im Autismus-Spektrum leichter, weil sie eine höhere Wiederholungstoleranz haben. Und wenn man solche Wiederholungstoleranz hat, dann kann man sehr weit kommen.
Zusammengefasst nochmal, so schwer Autisten, ADHSler es in der neurotypischen Welt auch haben, sie haben auch echt absolute Superkräfte, die so neurotypische Menschen wie du und ich vielleicht nicht haben oder sich aneignen müssen mit sehr, sehr, sehr viel mehr Arbeit. Und das finde ich ein richtig gutes Schlusswort von Dr. Zimpel, der das, finde ich, super gut erklärt hat. Also ich habe innerlich Vorurteile aufgeräumt und irgendwie einen anderen Blick auf die Themen als vor dem Gespräch. Vielleicht geht es euch ja auch ein bisschen so. Und wenn ihr jetzt denkt, meine Gott, eine Stunde ist schon rum, dann seid unbesorgt, wir haben noch einen Flexperten. Es geht noch ein bisschen weiter.
Habt ihr Bock auf Marc und Ines Benecke?
Ich schon.
Dr. Marc Benecke, der Name wird euch sicher schon mal untergekommen sein, wenn ihr einen Softspot für ungewöhnliche Todesursachen habt. Marc Benecke ist besonders bekannt für seine Arbeit als Kriminalbiologe, also der ermittelt anhand von Madenfraß, dass die Leiche gerne Tischtennis spielt und einen Abischnitt von 2,9 hat. Mhm. Das heißt, überall, wo was unter ungewöhnlichen Umständen verwest, da wünschen sich die Ermittlungsbehörden diesen Mann herbei. Und er setzt sich mit dem Verein White Unicorn für ein autismusfreundliches Umfeld ein, in Schulen und Kitas zum Beispiel. Und zwar nicht, wie das normalerweise so geht, mit regelmäßigen Inklusionsbasaren in unterschiedlichen Schulen, wo engagierte Eltern Muffins backen. Er macht seine Arbeit auf Basis von Studien mit seiner Frau Ines Benecke. Und da teilt er nicht nur ein Faible für Tattoos und Gothic und schwarze Klamotten, sondern auch für klare Ansagen, denn seine Frau Ines Benecke ist Autistin. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Autistinnen und Autisten haben wenig über Verumgelaber. Sorry dafür. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, wenn das jetzt schon ein bisschen viel war.
Ach stimmt, das ist challenging für Autisten und Autistinnen, die zuhören. Ne? Die sind wahrscheinlich bei Minute 4, haben sich gedacht, die beiden kommen ja gar nicht zum Punkt.
Ja, aber dafür würden sie vielleicht den Podcast jetzt noch ein paar Mal hören, mhm, ohne Schmerzen. Das wäre auch ganz lieb. Ich habe Ines gefragt, wie sie denn anderen Leuten selbst ihren Autismus erklärt.
Ich würde demjenigen sagen, ich bin jemand, der extrem sachbetont ist und weniger aber gefühlsbetont. Ich weiß, dass andere Menschen, also ich würde demjenigen erklären, ich weiß, dass andere Menschen mehr auf Gefühl Wert legen. Wenn sie von Lebenserfahrungen reden, dann reden sie immer von Gefühlen, die sie hatten oder welches Gefühl sie gerade haben. Und bei Autisten ist das alles immer auf eine Sachebene gehoben. Deswegen erzählen Autisten gerne Fakten. Also einfach so zum Beispiel, dieser Vogel, der ist von dieser Art und der ist mit dem verwandt und so weiter. Und dann ist das die Kommunikation. Während die Kommunikation bei neurotypischen Menschen ist das so, ja, ich fühle mich bei diesem Wetter ein bisschen unwohl oder mir geht es gut, mir geht es schlecht. Also so, also das wäre die neurotypische Kommunikationsebene. Und Autisten versuchen, eine Verbindung herzustellen, indem sie über Fakten reden. Wenn dir ein Autist Fakten erzählt, möchte er eine Freundschaft mit dir.
Und ich finde, das können sich alle mal lieb hinter die Ohren schreiben, wenn ich finde, dieses Verhalten ist ja wohl zu 100% stabil. Also ehrlicherweise ist mir das sogar sympathischer als so leeres, so vielleicht auch gelogenes Gelaber über die Tagesbefindlichkeit. Ja, und gerade dieses Sachbetonte, das fällt Autistinnen und Autisten im Umgang mit anderen Leuten richtig auf die Füße. Die werden nämlich immer als unsozial wahrgenommen, als unempathisch, manchmal auch als kalt. Aber das Gegenteil ist der Fall, sagt Ines.
Was ich erlebe bei Autisten ist, dass sie eher so sehr überemotional sind, aber das überhaupt nicht kommunizieren können. Eines der Probleme ist ja, dass man nicht viel Mimik und Gestik hat. Dann kann man nicht, du sagst das immer so schön, mitschwingen mit anderen und dann fühlen die anderen sie nicht mitbeteiligt in den Emotionen. Aber ich sehe es ja bei Autisten, sie geben sogar Dingen sehr viel Emotionen. Die meisten Autisten haben irgendein Kuscheltier, das sie sehr, sehr gern haben. Und das darf auch keiner irgendwie schlecht behandeln oder so, weil das schon eine eigene Persönlichkeit hat. Oder beim Einkaufen, dann steht die letzte Dose Tomatenmark im Regal. Und dann kommt das bei vielen Autisten so hoch, diese Dose ist ganz einsam und niemand wollte sie. Jetzt möchte ich sie kaufen. Das ist ja gemein, dass die niemand wollte. Das finde ich eher überemotional. Empathielosigkeit wird ja oft unterstellt, weil wenn jemand sich schlecht fühlt, merkt man das nicht als Autist unbedingt sofort. Aber wenn jemand erzählt, warum es ihm schlecht geht und er fängt dann an zu weinen, dann gibt es die zwei Reaktionen. Entweder fängt der Autist an mitzuweinen oder ist total überfordert, was er jetzt machen soll und wie er die Situation für denjenigen besser machen soll.
Das habe ich auch schon oft falsch gemacht. Also jemanden im Autismus-Spektrum unterstellt, dass er nicht mitfühlend ist oder empathisch. Und das ist tatsächlich richtig problematisch, dieses Gap zwischen Gefühlen und dem Ausdrücken von Gefühlen, auch mit Mimik und Gestik, weil neurotypische Leute, die checken das gar nicht, was da jetzt los ist, wenn die sich nicht mal intensiv damit beschäftigt haben. Und das ist zum Beispiel beim Arzt gar nicht mehr witzig, weil Autistinnen in Mimik und Gestik nicht den entsprechenden Leidensdruck ausstrahlen können.
Ach echt, das wusste ich nicht.
Und das habe ich auch schon mal erlebt und das Ergebnis war fast ein Blinddarmdurchbruch und ein Darmverschluss, weil der Patient nur geguckt hat, als hätte er nur Dünnpfiff oder wie halt andere Leute gucken, wenn sie sich ein bisschen den Magen
eher
verdorben
unzufrieden
haben.
Unzufrieden quasi.
Genau, und hat nicht angemessen quasi dem Tode geweiht geguckt. Und dann hat der Arzt oder die Ärztin, beides war es, nicht entsprechend gehandelt.
Ach, krass.
Wenn es um Autismus geht, das habe ich ja Finn schon gesagt, dann fliegt auch immer wieder der Begriff Reizüberflutung durch den Raum. Und ich kann mir da ehrlicherweise gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Aber Ines hilft natürlich.
Ich würde sagen, das ist eher eine Kombination zwischen dem Kontrollverlust und den Reizen. Wir können auf ein Konzert gehen, wo sehr, sehr laute Musik, sehr viel Menschen und sehr viel Licht ist. Aber die eine Lampe da, die im Arbeitszimmer ist, die flackert, die macht uns verrückt. Ich versuche das immer sozusagen so, das eine haben wir unter Kontrolle, das andere nicht. Beim Konzert ist es für mich, wenn ich auf ein Konzert gehe, kann ich jederzeit sagen, okay, jetzt ist es mir zu viel, jetzt gehe ich. Wenn ich aber zum Beispiel in der Schule sitzen würde und da ist eine Lampe an der Decke und die flackert mich die ganze Zeit an, dann konzentriere ich mich immer mehr darauf und dann regt mich das so auf und dann irgendwann kann ich mich nicht mehr auf den Stoff selber konzentrieren. Aber es liegt nicht in meiner Kontrolle. Ich kann mich nicht woanders hinbegeben, ich kann mich nicht woanders hinsetzen, ich kann niemandem sagen, dass diese Lampe da oben kaputt ist, dass man die mal reparieren kann. Und deswegen denke ich, es ist immer in Kombination mit Kontrollverlust.
Ja, es ist so wie, wenn man so einpennen will und man hat so eine hungrige Mückendame am Pelz, die würde man im Tag gar nicht merken, aber wenn man so einschläft und die stört einen, kommt man komplett aus dem Takt. Also zum Beispiel in der Schule, da wäre es gut, wenn man Autistinnen mal eine Rückzugsmöglichkeit böte oder Pausen, in denen Autistinnen nicht gezwungen sind, mit 300 anderen Pubertierenden auf dem Pausenhof zu stehen oder zu vapen heimlich, was man so macht. Also es wäre ein relativ niedrigschwelliges Angebot, macht nicht jede Schule. Mehr dazu gibt's in der Schaut-Studie Schule und Autismus, verlinke ich euch. Jetzt wäre es ja ganz cool, wenn es einfach mehr offene Ohren für Bedürfnisse von Autistinnen gäbe. Das würde doch vieles erleichtern. Also wenn die einem einfach sagen würden, was los ist. Aber Autistinnen und Autisten haben schon sehr viele, also die meisten zumindest, richtig beschissene Kommunikationserfahrungen gemacht.
Ja, das ist ja bei Autisten eh das Problem, dass sie es dann halt nicht sagen, weil sie entweder gelernt haben, dass es nur Ärger gibt oder sie einfach durch das lange Überlegen denkt das Gegenüber, jetzt kommt sowieso nichts mehr. Und deswegen ist das mit der Kommunikation halt so eine Sache. Also Leute, die tiefer im Spektrum sind, die brauchen dann ja auch irgendwie ein Tablett, wo sie das dann aber drauf zeigen können oder...
Ich finde, das ist auch vor allen Dingen deswegen ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil zum Beispiel Autisten lernen, dass ihre Meinung ist nichts wert. Mhm. Weil man zum Beispiel oft sagt, ja, das stört mich jetzt wirklich. Also ernsthaft, stört mich ganz, ganz ernsthaft. Und dann sagt das Gegenüber, das ist doch jetzt nicht so schlimm.
Vor allem, mich stört's
nicht so an.
Stört mich nicht.
Und das kommt alles davon, dass man gesagt bekommt, das Nein von dir ist nichts wert.
Oder ich warte die Antwort nicht ab. Also dadurch, dass die anderen Leute die Antwort nicht abwarten, die Autisten und Autistinnen überlegen sich ja die Antwort oft länger. Und das ist in der neurotypischen Welt, ist das eine Reaktionszeit, die man nicht, die nimmt man sich nicht.
Warum Autistinnen oft nicht gehört werden, das liegt unter anderem auch an den Bedürfnissen oder meinetwegen auch Begeisterung für etwas, die neurotypische Leute nicht nachvollziehen können. Ich mache mal so ein Beispiel, also ein autistisches Kind, das findet das total geil, wenn es so den Kopf aus dem Fenster hält, wenn das Auto auf der Autobahn fährt und dann wie so ein Hund, wie so ein kleiner Welpe. Das kann aber keiner nachvollziehen von den neurotypischen Leuten, dann sagen die Fenster zu. Ne, was soll die Scheiße? Und dann ist der Autist nicht gehört. Oder Klassiker, AutistInnen wollen auch oft nur kurzärmelige T-Shirts anziehen, weil denen das andere ganz unangenehm ist, so wie eine zu kleine Strumpfhose. Das können wir wiederum nachvollziehen, das mit den T-Shirts nicht. Und dann sagt die Mutter, ja, oder weiß ich, wer ist Winter, du ziehst einen Pullover an, wird der Autist wieder nicht gehört. Also Nein heißt Nein und nix sagen, das heißt auch Nein. Kann man sich merken. Noch was Autistinnen und Autisten nachgesagt wird, sind Spezialinteressen. Das ist auch tatsächlich so. Die meisten sind auf irgendeinem Gebiet wahnsinnig kompetent. Manche haben Fable für Bedienungsanleitungen. Ich kenne jemanden, der die Autopflege innen wie außen perfektioniert hat. Manchmal fällt es aber auch gar nicht auf. Da sind wir wieder bei Frauen und bei ihrem Camouflaging.
Also die fangen dann an, zum Beispiel zu stricken ganz intensiv oder zu häkeln und dann haben die 100.000 Farben von Garn zu Hause, fangen an, Garn zu sammeln, verschiedene Garnsorten mit Glitzer drin, ohne Glitzer, und das glänzt so schön. Und dann erinnern die sich an alle möglichen Strickmuster. Also eine Freundin von mir hat zum Beispiel Tintenfische, dann macht sie 2 Tintenfische am Tag, jedes Mal. Oder Kochen wird zum Beispiel auch zu einem Spezialinteresse, weil dann kann man zum Beispiel die ganzen verschiedenen Zutaten zusammensammeln, muss ganz genau nach Rezept arbeiten, wie viel Gramm abmessen. Und dann, das kann sich auch zu einem richtigen Spezialinteresse entwickeln und es fällt aber überhaupt nicht auf.
Jetzt ist Autismus auf der einen Seite ja sehr präsent im Moment. Firma Palantir zum Beispiel, muss ich dir erklären?
Ja, ich glaube schon.
Diese Datenkrake von Peter Thiel, die wahrscheinlich nichts wirklich Gutes im Schilde führt, ich glaube, davon kann man ausgehen, die wirbt im Moment sogar gezielt Autisten an, weil sie diese neurodivergenten Menschen als kognitive Elite einstuft. Auf der anderen Seite werden neurodivergente Menschen wie alle Minderheiten ja im Moment mit so einem zunehmend rechtsextremen gesellschaftlichen Mindset halt ausgegrenzt. Ich habe gefragt, die Ines, ob sie das Gefühl hat, die Situation von Autistinnen und Autisten ist gerade besser oder schlechter?
Also ich habe den Eindruck, für die Betroffenen ist es besser geworden, weil die Diagnostik besser geworden ist. Das Umfeld zieht aber noch nicht nach. Aber ich denke, das ist nur ein Aufklärungsproblem. Also dass man zum Beispiel sagen muss, Autisten sind nicht nur die halt sehr, sehr starke Unterstützung brauchen, sondern Autisten sind ein ganz, ganz wichtiger und auch tragender Pfeiler in unserer Gesellschaft. Also das sind all die, die halt das Wissen sammeln und sortieren. Zum Beispiel jeder, der im Museum arbeitet, der hat garantiert irgendeinen Einschlag. Also da musst du alles sortieren, alles sammeln, alles kategorisieren und du musst auch einen großen Überblick, ein Gesamtverständnis dafür haben. Oder alle, die im Labor arbeiten, das ist auch eine typische Autistenarbeit. Also immer wieder neue Blutuntersuchungen machen. Und man braucht halt dieses Spektrum. Man braucht die Leute, die halt einfach nur Daten sammeln, untersuchen, sortieren. Und man braucht auch die Leute, die sozial sind und mit anderen kommunizieren. Das Wichtige ist nur, den Autisten auch den Raum zu geben, dass sie ihre Ecke in der Gesellschaft finden können, wo sie sich entfalten können, auch etwas für das beitragen können. Und dass man halt aneinander wachsen kann, miteinander.
Und wenn wir noch besser werden wollen, kommt hier noch eine Ergänzung von Marc, weil dieses Schubladendenken, was wir ja heute hier auch aufgemacht haben, der ist neurotypisch, der ist neurodivergent, der ist dies, der ist das, das ist eigentlich ja sowieso Kokolores.
Dass viele nicht verstehen, dass es halt ein Spektrum ist und dass auch nicht eine allein entscheidende Persönlichkeitsmerkmal ist. Also jede Person ist aus verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt. Und deswegen denke ich auch, dass die ernste, nennen wir mal, ja, von mir aus kann man es Inklusion nennen oder inklusive Schulen und Kindertagesstätten und so. Also auf jeden Fall dieses ernste Miteinander ermöglicht dann eben, dass das keine Rolle mehr spielt. Dann brauchst du nicht jedem mehr das Etikett auf die Stirn kleben, sondern kannst wieder dahin zurückgehen, wo wir eigentlich mal hergekommen sind und sagen, was sind die Stärken und Schwächen von allen? Und dann versuchen wir halt damit zu arbeiten, also mit den Stärken und Schwächen, die alle haben. Und das geht dann auch ohne Aufkleber auf der Stirn.
Wenn ihr euch dann noch weiter rein rabbitholen wollt, weil auch wir haben irgendwann mal Feierabend, dann empfehle ich euch die Seite von Marc Benecke oder vom White Unicorn. Vielen Dank den Benekes, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Und das ist das Fazit.
Nein, es sind nicht plötzlich alle Menschen spontan neurodivergent geworden, sondern die Diagnostik hat sich einfach verbessert. Das Bewusstsein in der Gesellschaft gegenüber Neurodivergenz ist gestiegen und die Lebensbedingungen für neurodivergente Menschen haben sich verbessert. Noch nicht genug, aber sie haben sich immerhin verbessert.
Neurodivergente Menschen sind über den Verdacht, sich einfach mal ein bisschen ausruhen zu wollen, auf dieser Lifestyle-Diagnose meilenweit erhaben. Camouflaging oder Masking ist eine dermaßen anstrengende Tagesbeschäftigung, die im Idealfall nur erschöpft, im schlimmeren Fall strammen Schenkels in einer Depression oder in einer Suchterkrankung endet.
Es gibt, nochmal zur Unterscheidung, neurodivergent gelesene und neurotypisch gelesene Menschen. Verrückt ist davon niemand. Die einen haben es einfach in der eher neurotypischen Welt deutlich einfacher als die anderen.
Ja, jemand will mal aufstehen beim Reden oder friemelt an irgendwas rum, braucht man eine Pause oder irgendwie einen Ort, um sich zurückzuziehen. Ja, mein Gott, dann lasst sie doch bitte.
Und dann habe ich bezüglich Autismus und ADHS nochmal so 2-3 Fakten rausgepickt, die ich am allerspannendsten fand. Und zwar zum einen, dass autistische Menschen die gleichen sozialen Wünsche haben, wie alle anderen Menschen eben auch, also Freundschaft, Kontakte und so weiter. Aber dass die Reizüberflutung denen halt im Weg steht, dem einfach so nachzugehen, wie nicht-autistische Menschen. Und kann ich das andere noch direkt
mal
sagen?
Ja, mach doch einfach.
Dann fand ich noch voll spannend, dass ADHSler oft eine wahnsinnig krasse Fantasie haben und dass Autisten und Autistinnen diese hohe Wiederholungstoleranz haben und sich deshalb so total geduldig in Themen reinnörden können. Also beides, will ich sagen, birgt auch Superheldenkräfte, die neurotypische Menschen vielleicht eher nicht haben.
Genau, und damit räume ich direkt mal bei den Vorurteilen noch ein bisschen auf. Mhm. Also ADHSler sind nicht vorsätzlich unzuverlässig oder schlampig und AutistInnen, du hast es gerade schon gesagt, sind nicht empathielos. Ja heißt ja, nein heißt nein. Wenn ihr es mit jemandem im Autismus-Spektrum zu tun habt, ein ernster Blick ist kein Beleg für schlechte Laune, sondern einfach ist einfach nur Gesicht. So. Und auch wenn ihr die Leidenschaft für farbig sortierte Ladekabel nicht teilt oder eine Ferienwohnung nicht nach Anzahl der Steckdosen aussucht. Das sind aber vielleicht genau die Eckpunkte, die für jemanden im Spektrum über Wohlbefinden oder Unwohlsein entscheiden. Und im Gegenzug nimmt der ja auch hin, dass ihr gerne Avocado zum Frühstück esst und ihr einen direkten Strandzugang liebt, da redet der euch ja auch nicht rein. Und vielleicht mal aus dem Defizit rauskommen, Anna hat das schon mal, hat uns da schon mal Räuberleiter gemacht. Neurodivergente Menschen sind eine absolute Bereicherung für die Gesellschaft, ohne geht es nicht. Und wenn die sich ständig einen abbrechen müssen, um sich anzupassen, dann denkt doch mal nach, dann gehen ihre wichtige Ressourcen verloren. Also tut uns das allen gut, den Bedürfnissen der Neurodivergenten entgegenzukommen. Also als die Linkshänderschere erfunden wurde, ist die Welt ja auch nicht für die Rechtshänder untergegangen. Aber für die Linkshänder deutlich besser geworden. Amen.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Ich habe gelogen und ich möchte an dieser Stelle eine öffentliche Richtigstellung wagen. Jahrelang, ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich behauptet, ich hätte einen sogenannten grünen Daumen.
Dir gegenüber?
So allen gegenüber. Ich habe immer
mit Pflanzen. Wie hast du das gesagt?
Na, irgendwie
so, Mensch, da habe ich heute wieder.
Nee, ich habe immer gesagt, nee, mit Pflanzen kann ich gut.
Ach,
einen grünen
so
Daumen habe ich wohl. Und es ist faktisch einfach nicht richtig. Richtig ist, ich mag wohl Pflanzen. Ich kaufe die
gerne. Leiden.
Ich stelle die gerne dekorativ bei hin. Ich stelle sie aber auch verlässlich zum einen dahin, wo wahlweise zu viel oder zu wenig Licht ist. Dann vergesse ich die zu gießen oder ich gieße die zu Tode und dann werden die irgendwann entsorgt. Also ich denke, das ist nicht das, was man gemeinhin unter einem sogenannten Gründaum versteht. Ich hätte aber gern einen.
Ich auch. Ich,
du hast doch einen. Bei dir in der Laube, Steffi, da wird doch alljährlich tonnenweise werden dann Mirabellen willst abgeerntet, oder nicht?
Ich habe jetzt schon einen Garten-Burnout und ich war in diesem Jahr noch nicht mal da. Also ich sag mal so, der Garten ist eine für mich Chlorophyll gewordene Steuererklärung. Ich kann da überhaupt nichts. Also ich wirklich, mir hat mal die Pflanzen-App angezeigt, ich hätte den ganzen Garten voll Marihuana. Ich war schon auf dem Sprung zum Reggae-Jam.
Und was war's?
Unkraut, keine Ahnung. Oh, ich habe zur Schande der ganzen Familie null Pflanzenbegabung, muss man ganz klar sagen. Also wir können da beide noch etwas lernen demnächst, Annemarie und ich. Ihr wahrscheinlich auch, denn ihr habt euch das gewünscht oder das war doch ein Folgenwunsch.
Ich glaube ja.
Ist es nicht wirklich ein attraktiver Skill, wenn man prächtiges Grün in der Wohnung stehen hat?
Total.
Und auch noch on top vielleicht sogar weiß, wie der lateinische Name ist und wann man da mal nachgießt. Ich sehe uns alle zusammen sonntags auf dem Balkon mit Gartenhandschuhen, so eine Monstera umtopfen, paar Pilea-Zöglinge verschenken oder zumindest mal einen vernünftigen Strauß Tulpen anschneiden. Das würde mir persönlich schon reichen. Oder mal so ein kleines, weißt du, so, ich würde mir gerne mal Kresse aufs Brot schmieren. So streuen, heißt sagt man.
So Brunnenkresse, die man auf dem Balkon anpflanzen kann.
Ja, oder einfach diese Töpfchen, die es im Supermarkt gibt.
Glaubst du, wir werden, meinst du, nach der Folge werden wir so richtige Pflanzenmütter?
Ich weiß nicht, ob uns das sympathisch macht, aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, fürs allgemeine Wohlbefinden ganz gut, wenn einem beim Öffnen der Haustür nicht direkt der Tod, die Vergänglichkeit winkt einem schon entgegen.
Ich bin einfach offen für Hobbys.
Und
wenn es nach mir ginge, können wir auch irgendwie erstmal ausprobieren zu bouldern oder im Nacktverein, wo du warst, mal drei Sätze Ringtennis spielen.
Bin ich auch dafür.
Aber ich finde, können wir können machen? Auch mal ein Hochbeet, also ich wüsste nicht wo, weil mein Balkon ist 1,5 Quadratmeter groß, aber ein Hochbeet anlegen, du und
nicht
ich.
So hoch für mich. Aber
stimmt, du kannst ja gar kein Hochbeet.
Ja, Unterschenkel hoch. Ne?
Ja, Niedrigbeet.
Und das mit dem Nackttennis, das machen wir aber erst, wenn richtig Sommer ist.
Genau.
Und erstmal kriegen wir einen Gründaumen.
Du, und wenn das Waxing nachgewachsen ist.
Das stimmt. Selbst da muss ich sagen, aber ein anderes Mal dazu mehr. Muss man da eigentlich auch gießen? Frage ich demnächst nochmal nach. Vielleicht in der nächsten Folge. Der Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Und dann sehen wir doch mal gemeinsam zu, ihr und wir, dass der Balkon wieder vorzeigbar ist oder überhaupt zum ersten Mal. Im nächsten Flexikon schneidet euch die Nägel kurz, sonst wird das eine Riesensauerei. Ciao, ciao.
Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.